Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Recht herzlich willkommen zu unserer Folge 37 von MAST, der Umsatzsteuer-Live-Podcast von Flick Gocke Schaumburg. Folge 37 hört sich nicht so spannend an, aber für uns beide, Barbara, ist es eine besondere Folge, denn du erinnerst dich sicherlich noch daran, wie wir vor 3 Jahren in der Höchstphase unserer Corona-Pandemie zum ersten Mal eine MAST-Folge aufgenommen haben und live gestreamt haben. Also tatsächlich feiern wir jetzt nicht ganz genau auf den Tag, aber mehr oder weniger 3 Jahre MAST. Und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, auch Ihnen gebührt hier ein großer Dank, dass Sie so zahlreich immer dabei sind, dass Sie uns schönes Feedback geben. Das ermuntert uns natürlich weiterzumachen. Auch heute gilt jetzt für unsere Folge 37, dass wir versucht haben, den letzten Monat umsatzsteuerlich etwas aufzuarbeiten, und wir versuchen Ihnen heute mal die aus unserer Sicht spannendsten 3 Themen darzustellen. Wer ist heute mit dabei? Ja, ich habe schon gesagt, guten Morgen, Barbara, meine liebe Kollegin Barbara Fleckenstein.
Hallo, aus guten Morgen.
Hallo, Barbara. Ja, damals warst du dabei und jetzt 3 Jahre später auch wieder dabei. Was für
immer
ein
noch.
Timing. Genau, immer noch. Sehr schön. Also, welche 3 Themen haben wir heute für Sie ausgesucht? Wir starten mit einem EuGH-Urteil vom 25. Mai in der Rechtssache C111 aus 22. Da geht es um die Frage, ob das Recht auf Vorsteuerabzug versagt werden kann, weil das zugrunde liegende Rechtsgeschäft nach nationalem Zivilrecht nichtig ist. Damit starten wir jetzt. Fall 2 ist ein BFH-Urteil vom 16. März. 5R17 aus 21 ist das Aktenzeichen. Das ist ein recht komplexer Fall, aber nichtsdestotrotz lohnt es sich hier, den mal sich anzuschauen, denn da geht es um ein spannendes Thema, nämlich sonstige Leistungen und ein Grundstücksbezug. Und das dritte Urteil, das wir Ihnen dann vorstellen wollen, ist vom 17. Mai 23, EuGH-Urteil C365 aus 22. Barbara, da hast du ja gesagt, das ist ein witziger Fall, den sollten wir eigentlich machen. Da geht es um die Differenzbesteuerung bei Gebrauchgegenständen. Wunderbar. Also, dann starten wir mit unserem ersten Fall, EuGH-Urteil vom 25. Mai 2023. Wie ich einleitend sagte, Barbara, beschäftigt sich hier der EuGH mal wieder mit dem Thema Vorsteuerabzug im Zusammenhang mit Scheingeschäften und Rechtsmissbrauch. Aber um was ging es denn konkret?
Ja, danke, Jörg. Also, es handelt sich hier um ein polnisches Vorabentscheidungsersuchen. Hintergrund war, ein Unternehmer stellte Rechnung für einen Markenverkauf. Der Käufer machte den Vorsteuerabzug hieraus geltend. Die Finanzverwaltung versagte aber diesen Vorsteuerabzug mit der Begründung, dass der Markenverkauf ja wegen der Verletzung bestimmter polnischer zivilrechtlicher Regelungen nichtig sei. Später kam die Finanzverwaltung noch zum Schluss, dass es sich sogar hier um ein Scheingeschäft handelte. Das erstinstanzliche polnische Gericht hob den Bescheid dann aber auf, da nicht nachgewiesen sei, dass hier nur ein Scheingeschäft vorliege. Und der oberste polnische Gerichtshof legte dem EuGH dann die Frage vor, ob der Vorsteuerabzug denn versagt werden kann, nur weil das in Rede stehende Geschäft dem nationalen Zivilrecht zuwiderläuft und damit eben rein nach polnischem nationalem Recht nichtig ist.
Also das ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit den typischen EuGH-Fällen, die wir kennen, die sich um Missbrauch oder Betrug handeln. Aber gleichwohl, wie hat denn der EuGH hier entschieden?
Ja, also zunächst, wenig überraschend, wiederholt der EuGH gebetsmühlenartig seine typischen Sätze. Der Vorsteuerabzug ist ein integraler Bestandteil des Mehrwertsteuerrechts und darf grundsätzlich eingeschränkt werden. Voraussetzung ist aber zwingend im Umsatzsteuerrecht, dass die Leistung tatsächlich bewirkt worden ist und eben nicht nur ein rein fiktiver Umsatz vorliegt. Und dann ist eben so ganz interessant, grenzt er ab und sagt, naja, aber wenn diese Markenübertragung tatsächlich stattgefunden hat, dann ist der Vorsteuerabzug gegeben. Beweislast soll der Steuerpflichtige hierfür tragen. Aber wenn das Markenrecht übertragen worden ist, dann soll auch der Vorsteuerabzug bestehen, egal ob das jetzt nach Zivilrecht nichtig ist, das Rechtsgeschäft. Ja, weiter führt der EuGH aus, dass ein Vorsteuerabzug eben nur dann versagt werden kann, wenn jetzt mal unabhängig von dieser Nichtigkeit ein Fall der Steuerhinterziehung vorliegt oder eben ein Rechtsmissbrauch vorliegt, also eine rechtsmissbräuchliche Gestaltung. Das, so sagt der EuGH, liegt aber eben nur vor, wenn im Wesentlichen Steuervorteile bezweckt werden sollen. Also wenn aus irgendwelchen anderen Gründen hier Nichtigkeit vorliegt, das ist nicht entscheidend, sondern fürs Umsatzsteuerrecht ist es eben entscheidend, ob nur ein Steuervorteil durch eine künstliche Gestaltung bezweckt werden soll. Dann wäre das missbräuchlich und fiktiv, andernfalls aber nicht. So, dass im Geschäft nur zivilrechtlich nichtig ist, und zivilrechtlich sogar vielleicht als Scheingeschäft eingestuft wird, hier nach polnischer Besonderheit. Das kann zwar alles ein Indiz für eine missbräuchliche oder betrügerische Praxis sein, das allein reicht aber laut EuGH nicht aus, um von einem fiktiven Umsatz auszugehen.
Okay, also wenn man das mal zusammenfasst, deine Ausführung, kann man sagen, dass der EuGH hier einen Umsatz mit Vorsteuerabzug annimmt, wenn, auch wenn möglicherweise zivilrechtlich ein Scheingeschäft oder nichtiges Rechtsgeschäft vorliegt, solange sich hieraus eben kein reiner Steuervorteil ergibt. Wenn wir mal wegkommen jetzt von dem EuGH-Urteil und mal nach Deutschland schauen, also du sagtest, er war ein polnischer Fall, wie sieht es denn hierzu in Deutschland aus?
Ja, also es ist jetzt gar nicht so viel anders. Ja, also auch nach deutschem Rechtsverständnis ist es für die Umsatzsteuer egal, ob ein unternehmerisches Verhalten strafbar, sittenwidrig oder irgendwie aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist, solange es eben nicht um Steuerhinterziehung geht und um diesen umsatzsteuerlichen Vorteil, den ich hier mir verschaffen möchte. Das ergibt sich zum Beispiel auch direkt aus dem Gesetz in Paragraph 40 Abgabenordnung. Ist geregelt, dass es für die Besteuerung unerheblich ist, ob ein Verhalten den Tatbestand eines Steuergesetzes ganz oder zum Teil erfüllt. Also wenn es das erfüllt, wenn es dann gegen ein gesetzliches Gebot oder Verbot oder gegen die guten Sitten verstößt, das heißt, so dieses typische sittenwidrige, nichtige Geschäft, auch hier habe ich steuerliche Konsequenzen und kann dann auch den Vorsteuerabzug haben. BfH hat beispielsweise entschieden, dass für illegales Roulette-Spiel, ja, dass, obwohl das nichtig ist, ist schon ein bisschen älterer Fall, also damals war das jedenfalls nichtig, dass das trotzdem der Umsatzsteuer unterliegt. Das heißt, dieses EuGH-Urteil, das müsste eigentlich im Einklang mit der deutschen Handhabung stehen und jetzt hier nicht zu irgendwelchen Änderungen führen in Deutschland. Ja, aber dann kommen wir doch mal zum nächsten Fall, zu den Grundstücken, und zwar BfH-Urteil vom 16. März 2023, VR 17 aus 21. Ja, hier geht es um die Würdigung von Leistungsbündeln und damit um die Abgrenzung, jetzt, wann haben wir eine einheitliche Leistung, wann haben wir mehrere Leistungen, dies dann eben im Zusammenhang mit Grundstücken, und am Rande geht es auch noch um die Betriebsstätte. So, Jörg, wie war denn der Sachverhalt?
Ja, schön zusammengefasst und aus deinen einleitenden Worten sieht man schon, es war ein recht komplexer Fall, aber natürlich auch spannend, der nämlich zum Beispiel auch aufzeigt, dass vielleicht die Finanzverwaltung ihre Auffassung im Umsatzsteueranwendungserlass, werden wir später darauf eingehen, ja, vielleicht mal überdenken sollte. Aber zunächst mal zum Sachverhalt. Also wir haben hier eine KG mit einer, logischerweise mit einer Komplementärin und zwei Kommanditisten. Die Kommanditisten, die waren beide im Drittland ansässig. Der eine Kommanditist auf den British Virgin Islands und der andere Kommanditist war eine Gesellschaft mit Sitz im Libanon und die Geschäftsführer waren auch alle im Libanon ansässig. Aus dem FG-Verfahren ergibt sich auch, dass die KG wahrscheinlich aufgrund ihres Orts der Geschäftsleitung auch nicht im Inland ansässig war, sondern eben im Drittland. Personal hatte die Kommanditgesellschaft, um die es hier ging, nicht. Diese Kommanditgesellschaft, die wie gesagt jetzt in Deutschland nicht ansässig war, die hat nichtsdestotrotz einen umfangreichen Gebäudekomplex in Deutschland gekauft für roundabout 7 Millionen Euro und hat dann diese aufstehenden Gebäude teilweise steuerfrei, teilweise steuerpflichtig vermietet. Da die KG, wie ich sagte, kein Personal hatte, musste sie sich im Grunde genommen für alles Fremddienstleistern bedienen und hat es auch getan. Zum einen hat sie auch eine im Libanon ansässige T-Limited im Zusammenhang mit dem Erwerb des Gebäudekomplexes beauftragt. Also diese T-Limited, die hat beispielsweise bei der Finanzierung, bei der Suche nach der Finanzierung hier unterstützt, also vermittelt. Und später, wenn es dann vielleicht mal zum Verkauf des Gebäudekomplexes kommen oder kommen, sollte die Limited eben auch unterstützen. Und zum anderen wurde eine der Kommanditisten, nämlich die GSAL, umfassend beauftragt. Und zwar sollte sie wortwörtlich die Abwicklung der im laufenden Betrieb anfallenden Tätigkeiten und die Koordination aller Bemühungen Dritter in Bezug auf die Immobilie übernehmen. Also kurzum, hat die GSAL, also diese Kommanditistin, alles gemacht. Also sie hat die Zahlungsdienstleistungen übernommen, hat die Vermietung koordiniert im Zusammenhang mit Maklern, hat Besichtigungen durchgeführt, Finanzanalysen gemacht, Steuererklärung für die KG und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen alles, was bei so einer KG im Immobilienbereich anfällt. Sowohl diese T-Limited, die ja im Zusammenhang mit dem Erwerb und später dem Verkauf unterstützen soll, als auch die GSAL haben einen jährlichen Fixbetrag für ihre Leistungen bekommen.
Ja, danke, Jörg. Das ist im Grundsatz jetzt gar nicht so ungewöhnlich, ne, dass so Drittlands-Immobiliengesellschaften solche Dienstleister haben, die eben für sie alles machen. Wie du einleitend sagtest, geht es ja um die Frage einheitliche Leistung oder mehrere Leistungen nebeneinander und dann eben auch um die Frage, wo ist denn der Ort der Leistung? Denn wenn wir jetzt eine grundstücksbezogene Leistung hätten für Grundstücke in Deutschland, dann wäre die KG, ja sagen wir mal, Leistungsempfänger als im Ausland ansässige Gesellschaft mal im Grunde und müsste dann im Reverse-Charge-Verfahren diese Umsatzsteuer abführen und wäre nur partiell zum Vorsteuerabzug berechtigt. Anders ist es eben, wenn so ein normaler B2B-Umsatz vorliegt, dann wäre der Ort der Leistung eben am Ort der KG und das wäre dann eben im Grundsatz mal im Ausland. Ja, hatte denn die KG in diesem Fall bislang gar nichts versteuert oder hat die irgendwas gemacht?
Ja, genau. Also wie du sagst, das war jetzt genau das Problem. Was ist denn in Deutschland zu versteuern? Und doch tatsächlich hatte die KG teilweise auf diese Leistungen, die sie von den beiden Gesellschaften bezogen hat, das Reverse Charge Verfahren angewandt und dann aber auch nur teilweise einen Vorsteuerabzug geltend gemacht. Und das betraf aber, so kann man vielleicht kurz sagen, nur diese Leistungen dieser T-Limited, also die, die nur im Zusammenhang mit dem Erwerb des Grundstücks beauftragt wurde. Das Finanzamt war da nicht ganz einverstanden und hat also auch im Rahmen einer Außenprüfung festgestellt, dass alle Leistungen dieser T-Limited und alle Leistungen dieser GSAL jeweils als einheitliche Leistung und zwar als grundstücksbezogene Leistung zu behandeln seien. Das heißt, das komplette Entgelt, das da bezahlt wurde, hätte quasi dem Reverse-Charge-Verfahren unterworfen werden müssen. Klar, das konnte die KG nicht akzeptieren. Über Einspruchsverfahren kam es dann zum Finanzgericht und das Finanzgericht hat der KG wiederum Recht gegeben und hat gesagt, nein, das sind nicht einheitliche grundstücksbezogene Leistungen, sondern das sind mehrere Hauptleistungen, die da nebeneinander stehen und eben nicht alles ist grundstücksbezogen. Interessant, darauf werden wir später ja dann nochmal eingehen, ist, dass das Finanzgericht hier von einer Betriebsstätte der KG in Deutschland ausging, weil sie eben diese Immobilie in Deutschland vermietete. Das war aber hier gar nicht entscheidend, da das Finanzgericht diese Eingangsleistungen trotzdem, zum einen ja nicht, die nicht grundstücksbezogen waren und zum anderen hat das Finanzgericht die übrigen Eingangsleistungen nicht einer Betriebsstätte zugeordnet, sondern der Unternehmensleitung im Drittland.
Okay. Ja, jetzt sagst du, hat sich der BFH mit der Frage einheitliche Leistung, mehrere Leistungen beschäftigt. Mich würde mal interessieren, ist das nicht eher eine Sachverhaltsfrage, die im Grunde das FG als Tatsacheninstanz vorgibt? Wo ist denn da noch der Spielraum?
Ja, das ist tatsächlich, also ich meine, das sind ja immer so eine, wie du sagst, so ein gewisser Spielraum, der da hier ja, den Gerichten obliegt. Aber tatsächlich war es hier so, bestätigte auch der BFH, dass er im Grunde genommen an die Sachverhaltsdarstellung und die Würdigung des FG gebunden ist. Anders könnte der BFH hier nur agieren, wenn das Finanzgericht hier irgendwie widersprüchlich agieren würde oder gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstoßen würde. Das war hier aber laut BFH nicht der Fall. Und hat sich im Grunde genommen dann an die Vorgaben des Finanzgerichts gehalten. Aber, und das finde ich gut, hat trotzdem sehr, sehr ausführlich erstens zur Fragestellung genommen, ja, einheitliche Leistung, Nebenleistung versus mehrere eigenständige, nebeneinander stehende Leistungen. Und zweitens auch dann zur Frage der Grundstücksbezogenheit. Also wenn Sie da mit Immobilien mal zu tun haben. Und zur Frage, ja, was ist ein grundstücksbezogen, nicht grundstücksbezogen, einheitlich, nicht einheitlich? Also da lohnt sich wirklich mal die Literatur oder das Lesen dieses Urteils. Ja. Das ist da sehr ausführlich. Und was hat der BfH jetzt letztlich, ja, der BfH letztlich entschieden? Also zunächst mal hat er auch nochmal betont, also dass hier nur ein fixes Entgelt jeweils vereinbart wurde, das mag vielleicht Indizwirkung haben, aber jedenfalls gibt es keinen Ausschlag, ob wir hier eine einheitliche Leistung haben oder mehrere gleich nebeneinander stehende Leistungen. Vielmehr sagt der BfH, dass zunächst mal jede Leistung auf Eigenständigkeit oder Nebensächlichkeit zu untersuchen ist. Also ganz klar sagt der BfH hier, also die Finanzierungsvermittlung beispielsweise oder eine gesellschaftsrechtliche oder steuerliche Unterstützung, die sind eben hier in dem vorliegenden Fall nicht mit einer etwaigen grundstücksbezogenen Immobilienverwaltung gleichzustellen, sondern die stehen für sich. Also es war schon mal der erste Prüfschritt, den der BfH so beantwortet hat, ja, dass wir hier mehrere gleichrangig nebeneinander stehende Leistungen haben, insbesondere die Finanzierungsvermittlung hat später mit der grundstücksbezogenen Leistung nichts zu tun. Und in einem zweiten Prüfschritt hat dann der BfH untersucht, ja, was sind denn grundstücksbezogene Leistungen? Hat dann im Grunde genommen gesagt, naja gut, also auch diese Finanzierungsvermittlung, das ist keine grundstücksbezogene Leistung. Ja, die wurde zwar anlässlich dieses Grundstückserwerbs in Anspruch genommen, aber tatsächlich steht die nicht nur für sich, sondern hat mit dem eigentlichen Grundstück auch gar nichts zu tun. Andererseits diese Hausverwaltungstätigkeiten oder auch typische Immobilieneigentümertätigkeiten, das sind eben grundstücksbezogene Leistungen, weil diese nämlich ganz eng mit dem konkreten Grundstück zusammenhängen. Und diese sind dann natürlich, wie du ja auch einleitend sagtest, in Deutschland ja steuerbar und dann dem Reverse-Charge-Verfahren zu unterwerfen. Zum Schluss kam also der BfH zum Urteil, dass wir hier gleichrangig nebeneinander stehende Leistungen haben, die teilweise grundstücksbezogen sind, teilweise nicht, sodass zum Schluss dieses jeweils einheitliche Entgelt aufzuteilen war. Und hier sah der BfH wiederum auch keinen Grund, von der Schätzung der KG und dem Urteil des Finanzgerichts abzuweichen und hat im Grunde genommen das Urteil des Finanzgerichts bestätigt. Die Revision des Finanzamts war hier also unbegründet.
Okay, na, das ist doch mal interessant. So, jetzt würde ich noch gerne über einen anderen Aspekt sprechen. In dem erstinstanzlichen FG-Urteil aus dem Jahr 21, ja, da hatte das FG ja am Rande so auch den Begriff der Betriebsstätte bemüht. Ja, und im Nachgang zu diesem FG-Urteil gab es dann das sehr spannende EuGH-Urteil Titanium vom 3.6.21 C931 aus 19. Da würde mich interessieren, ob der BfH denn jetzt eigentlich auf diese neuere EuGH-Rechtsprechung in dem Zusammenhang eingeht.
Ja, also wie ich vorhin schon sagte, war das hier zwar nicht entscheidend im vorliegenden Fall, denn das Finanzgericht ging ja, wie du sagst, hier zwar von der Betriebsstätte der KG im Inland aus, weil sie eben diese Grundstücke im Inland vermietete. Andererseits hat das Finanzgericht diese Eingangsleistungen, um die es hier geht, aber nicht dieser Betriebsstätte zugeordnet, sondern eben als im Drittland steuerbar erachtet. Nichtsdestotrotz. Und das hat der EuGH ja hier in der von dir erwähnten Rechtssache Titanium ganz klar verneint, dass hier keine Betriebsstätte vorliegt. Und das greift der BfH hier tatsächlich auf, wie gesagt, obwohl es gar nicht relevant war. Und hier so sagt also der BfH hier meines Erachtens ganz zu Recht, naja, es ist nicht naheliegend, dass hier eine Niederlassung vorliegt. Wie gesagt, es war hier aber auch gar nicht entscheidend. Aber interessant ist dieser Fall diesbezüglich oder diese Äußerung des BfH vor dem Hintergrund der Handhabung durch die deutsche Finanzverwaltung. Denn in Abschnitt 18.10 Absatz 1 Satz 4 im Umsatzsteueranwendungserlass steht ja, dass ein ausländischer Unternehmer, der im Inland eine Immobilie besitzt, hinsichtlich seiner Vermietungsumsätze als im Inland ansässig gilt. Und dies führt dazu, dass für die Vermietungsumsätze das Reverse-Charge-Verfahren eben also für die Ausgangsvermietungsumsätze das Reverse-Charge-Verfahren keine Anwendung findet und sich jetzt der ausländische Vermieter in Deutschland umsatzsteuerlich registrieren müsste. Die Finanzverwaltung hat diese Fiktion aber noch nie auf die Eingangsleistungen angewandt und dementsprechend hat jetzt hier im vorliegenden Fall die KG einerseits natürlich ihre Vermietungsumsätze der deutschen Umsatzsteuer unterworfen und andererseits aber auch die Eingangssätze partiell des Reverse Charge Verfahren angewandt. Und das ist aber natürlich jetzt, so wie es der BfH jetzt hier auch ja ankündigt, eine fragwürdige Fiktion der deutschen Finanzverwaltung im Hinblick auf diese Vermietungsumsätze. Und man muss sagen, das bewegt sich doch auf dünnem Eis, denn es besteht gar keine gesetzliche Grundlage für diese Ansässigkeitsfiktion im Hinblick auf diese Vermietungsumsätze. Denn wie soll man denn so eine Ansässigkeit begründen, anders als mit einer Betriebsstätte? Und das hat der EuGH ja im Fall Titanium gerade abgelehnt. Ja, und wenn eben keine Betriebsstätte vorliegt, dann ist die Handhabe der Finanzverwaltung eben obsolet. Jetzt hat allerdings, um mal vom BFH-Fall wegzukommen, die Finanzverwaltung diesen Titanium-Fall noch gar nicht aufgegriffen und wendet eben weiterhin den Anwendungserlass an. Aber nach unserer Einschätzung, Barbara, ich glaube, so kann man sagen, wird es also höchste Zeit, dass die Finanzverwaltung sich hier mal damit beschäftigt und diesen Schlamassel auflöst. Denn wie du auch sagtest, es ist ja gang und gäbe, dass ausländische Gesellschaften hier in Deutschland Immobilien besitzen und auch vermieten. Und das kann ja wirklich nicht sein, dass hier nach wie vor so eine Rechtsunsicherheit besteht, wer denn jetzt die Umsatzsteuer für die Vermietungsumsätze schuldet. Gut, dann kommen wir zu unserem dritten Fall, wieder zum EuGH. Das Urteil vom 17.05. diesen Jahres, Rechtssache C365 aus 22. Jetzt, Barbara, also jetzt geht es hier um das Thema Differenzbesteuerung. Bevor wir hier vielleicht mit dem Fall loslegen, das ist doch ja natürlich speziell, vielleicht könntest du mal kurz hier in das Thema einführen, um was geht es denn bei der Differenzbesteuerung?
Ja, sehr gerne. Also die Differenzbesteuerung, die ist in Paragraph 25a USDG geregelt und danach bemisst sich eben die Umsatzsteuer in bestimmten Situationen ausnahmsweise nicht nach dem Entgelt, wie wir das normalerweise kennen, sondern die Umsatzsteuer wird aus der Differenz zwischen dem Einkaufspreis und dem Verkaufspreis herausgerechnet. Also tendenziell weniger Umsatzsteuer geschuldet. Das hängt aber damit zusammen, dass das eben auf Ankäufe von sogenannten Wiederverkäufern anwendbar ist, wo es keinen Vorsteuerabzug gibt, weil keine Umsatzsteuer anfällt. Das heißt, es gibt keinen Vorsteuerabzug und dann ist die Umsatzsteuer, die geschuldet wird, eben auch geringer. Ja, worum geht es da insbesondere? Ja, um den Kauf und Verkauf von gebrauchten Gegenständen. Also das gibt es im Kunsthandel, ist es sehr häufig, kommt das vor, aber eben auch ein großer Bereich ist der Gebrauchtwagenhandel. Ja. Das deutsche Gesetz, das regelt in Paragraph 25a sehr allgemein, dass die Differenzbesteuerung auf bewegliche körperliche Gegenstände anwendbar ist. Im Unionsrecht ist das ein bisschen anders geregelt. Da ist in Artikel 311 Absatz 1 Mehrwertsteuersystemrichtlinie der sogenannte Gebrauchtgegenstand definiert. Und nur auf solche Gebrauchtgegenstände soll eben diese Differenzbesteuerung Anwendung finden. Und jetzt genau um diesen unionsrechtlichen Begriff geht es jetzt in unserem nächsten Besprechungsfall.
Also Barbara, ich will dich nicht einbremsen. Let's go. Um was ging es beim Fall? Ja.
Ja, der Sachverhalt ist eigentlich sehr kurz erzählt, ja. Wir haben einen Unternehmer, der kauft PKW mit Totalschaden an und verkauft laut seiner Rechnung zum Ausschlachten an Dritte weiter. So, der PKW oder die PKWs, die waren endgültig stillgelegt und wurden eben nicht weiterverkauft, um wieder instand gesetzt zu werden, weil das war offensichtlich gar nicht mehr möglich. Und vor dem Hintergrund war es dann aber eben strittig, ob diese Differenzbesteuerung überhaupt Anwendung finden kann. Denn es ist fraglich, ob so ein PKW noch als ein Gebrauchtgegenstand eingestuft werden kann, wenn er gar nicht mehr zum Fahren genutzt werden kann, sondern allenfalls eben noch dafür, dass man da bestimmte Teile oder Materialien aus diesem PKW entnimmt. Und das ging
Also,
dann zum EuGH.
genau, und wir müssen schon ein bisschen drüber lachen, als wir uns in der Vorbereitung darüber unterhalten haben, denn spontan hätten wir gesagt, ja, Moment mal, warum soll denn die Differenzbesteuerung hier nicht greifen? Es handelt sich ja gerade um den Weiterverkauf eines unstrittig gebrauchten Gegenstands. Also, was hat denn der EuGH jetzt draus gemacht, Barbara?
Ja, also der EuGH, der verweist zunächst hier auf die unionsrechtliche Definition des Gebrauchgegenstands. Das soll also ein beweglicher körperlicher Gegenstand sein, der in seinem derzeitigen Zustand oder nach Instandsetzung erneut verwendbar ist. So. Was etwas kurios ist, der EuGH hatte eigentlich schon einen ganz ähnlichen Fall in der Vergangenheit entschieden. Und zwar ging es da um einen Gebrauchtwagenhändler, der also auch ein PKW mit Totalschaden ankauft, dann aber die Einzelteile entnimmt und diese einzelnen Teile nun als Ersatzteile weiterverkauft. Da hatte der EuGH gesagt, ja, das ist okay, das ist Gebrauchtgegenstand, wenn ich diese Teile angucke. So, und jetzt sagt er eben, naja, auch bei diesem Fall, wo ich jetzt also den gesamten PKW zum Ausschlachten weiterverkaufe, ist bei dem Gebrauchtgegenstand nicht auf den gesamten PKW abzustellen oder als den PKW als solchen abzustellen, sondern ich muss eigentlich gucken, ich sehe den PKW nur noch als sozusagen bestehend aus ein paar Ersatzteilen. Ja, also letztlich will der jetzt dieses alte EuGH-Urteil so in diesen neuen Fall reinpressen. Das heißt, EuGH sagt, naja, also wenn da noch Einzelteile drin waren in dem PKW, die jetzt der Käufer auch wieder nutzen kann, dann waren diese Einzelteile eben Gebrauchtgegenstände und dann konnte die Differenzbesteuerung auch greifen. Nicht anwendbar, soll die Differenzbesteuerung aber sein, wenn die Fahrzeuge in Wirklichkeit eigentlich nur verkauft wurden, um einfach verschrottet zu werden, also so ein Haufen Schrott, oder falls sie in irgendeinen anderen Gegenstand umgewandelt werden sollten. Denn dann wären da ja wieder keine Bestandteile drin, die nochmal als solche, wie sie ursprünglich genutzt worden sind, verwendet werden können. So. Der EuGH kommt dann also zum Ergebnis, dass er jetzt dem belgischen Gericht, das ist ein belgischer Fall, aufträgt, zurückzugehen und zu prüfen, ob die PKW noch ja, irgendwelche verwendbaren Bestandteile enthalten haben und ob der PKW verkauft wurde, damit diese Bestandteile als Ersatzteile weiterverwendet werden. Also Jörg, du hattest im Prinzip, hatten wir ja recht, sagen, ja, spontane Einschätzung, natürlich greift die Differenzbesteuerung, aber es reicht dem EuGH eben nicht, dass ein gebrauchter Gegenstand verkauft wird, sondern der Wiederverkäufer, der muss jetzt auch noch darauf achten, dass der Gegenstand oder seine Einzelteile noch zum Teil verwendbar sind und durch den Käufer dann auch als solche weiterverwendet werden.
Also, um das jetzt mal etwas plastischer zu machen, die Differenzbesteuerung, die greift also, wenn der Gebrauchtwagenhändler den Totalschaden an Personen verkauft, die dann diese Einzelbestandteile als Ersatzteile weiterverwenden wollen. Wenn aber der Gebrauchtwagenhändler beispielsweise an einen Metallkünstler Künstler sozusagen den Schrotthaufen, also den Totalschaden verkauft, um aus diesem Schrott Skulpturen zu bauen, dann macht er ja was anderes und dann soll sie also nicht greifen, diese Differenzbesteuerung, wenn ich es recht verstanden habe, ja. Jetzt, Barbara, hat denn diese kuriose Rechtsprechung Auswirkungen auf unsere deutsche Praxis?
Ja, also ich muss sagen, bei dem Urteil, ich meine, für mich ist ja noch nachvollziehbar, dass der EuGH sagt, ich muss klären, ob ich noch irgendeinen verwendbaren Bestandteil habe oder ob ich eben Metallschrott verkaufe. Ja, weil dafür gibt es ja dann schon wieder vielleicht besondere Regelungen im Umsatzsteuerrecht. Was ich aber wirklich total problematisch finde, ist, dass jetzt geprüft werden soll, wie der Käufer den Gegenstand benutzt. Ja, denn woher soll jetzt der Wiederverkäufer wissen, ob der Käufer den Gegenstand nutzt, um da Einzelteile draus zu nehmen oder um eine Skulptur zu bauen. Ja? Also es müsste aus meiner Sicht eigentlich reichen, wenn in den Rechnungen zum Ausschlachten steht. Das war ja der Fall. Damit hat ja zumindest mal der Gebrauchtwagenhändler seine Intention dokumentiert, ja? Dass das schon gedacht ist. Da gibt es noch was zum Ausschlachten und der Käufer möge das bitte ausschlachten. Also in der deutschen Rechtsprechung und Verwaltungspraxis gibt es bislang jedenfalls nirgendwo die Voraussetzung für die Differenzbesteuerung, wonach der Wiederverkäufer jetzt nachweisen muss, dass der Käufer den Gegenstand oder die Einzelteile wie bislang verwendet. Das ist natürlich in 99,9% der Fälle automatisch der Fall, ja. Aber wenn das jetzt plötzlich eine neue Voraussetzung wird, da müssen wir jetzt mal abwarten, ob Rechtsprechung und Finanzverwaltung das aufgreifen und eben dem Wiederverkäufer künftig bestimmte Nachweispflichten auferlegt. Und daher kann das schon Auswirkungen haben auf die Differenzbesteuerung.
Vielleicht bleibt es aber auch oder ist es auch einfach unter das kuriosen Kabinett der Umsatzsteuer einzuordnen und es bleibt einfach alles, wie es ist. Also Barbara, ganz herzlichen Dank für deine Mitwirkung heute bei unserer Folge 37, bei unserer Geburtstagsfolge von Mast. Ja, also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt sind wir also am Ende unserer Geburtstagsfolge. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich für Ihr Zuhören oder Ihr Zuschauen. Barbara, nochmal ganz herzlichen Dank auch an dich. Es gilt wie immer, wenn Sie Fragen haben zu unserer heutigen Folge oder vergangenen Folgen, allgemeine umsatzsteuerliche Fragen, klingeln Sie gern bei uns durch, schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Und ja, wenn Sie alles nochmal nachhören oder nachschauen wollen, dann stellen wir Ihnen natürlich im Nachgang hier den Link zu unserem YouTube-Video und auch die Links zu den Podcasts zur Verfügung. Beim nächsten Mal haben wir sicherlich wieder spannende umsatzsteuerliche Themen für Sie parat. Und das nächste Mal ist dann mehr oder weniger genau in einem Monat am 18. Juli. Bis dahin wünschen wir Ihnen von FGS und unserem Umsatzsteuerteam alles Gute. Machen Sie es gut, kommen Sie gut in den Sommer. Bis zum nächsten Mal. Servus, ciao, ciao.
Tschüss.